so wichtig, dass wir ein geistliches Verständnis bekommen. Was geschieht, wenn wir zusammenkommen? Was passierte eigentlich? Es ist immer noch so ein kleiner Rest da von einem Denken, naja, wir kommen zusammen und das Wichtigste ist die Verkündigung und dazu brauchen wir, damit irgendwie ein bisschen Atmosphäre ist und die geistliche Temperatur da ist, brauchen wir halt ein paar Lieder vorneweg und die singt man halt, aber wenn es länger als 10 Minuten ist, dann schauen wir schon auf die Uhr. Und wir müssen weg davon, wir müssen hin zu dem Verständnis. Unsere Hauptaufgabe ist, dass wir zusammenkommen und Jesus dienen, ihn erheben. Und dazu müssen wir glauben, ihm bedeutet das etwas, wenn wir ihm singen, wenn wir ihn lieben, wenn wir unsere Hände für ihn hochheben. Das bedeutet etwas, das ist Gottesdienst und es geschieht in der unsichtbaren Welt etwas. Und Gott bekommt Gelegenheit, Segnungen freizusetzen. Und lernen wir, wenn wir diese Zeit der Anbetung haben, unser ganzes Herz hineinzugeben und das total beiseite zu tun. Ja, was denken jetzt die anderen? Und ich kann doch nicht als Schweizer einfach irgendwie so ganz frei sein. Doch, du kannst. Halleluja, du kannst total frei sein, weil das Kreuz hat sein Werk gemacht. Du bist von allem Menschenfurcht und von allem, ja, was denkt denn der und was denkt denn jenes? Du bist davon frei gemacht. Halleluja. Du kannst im Heiligen Geist total frei sein. Und du schaust auf ihn und du hebst ihn hoch und du liebst ihn und der Rest ist dir egal. Du hast deine Geschwister lieb, aber das, was sie jetzt im Moment machen, ist dir egal. Da sollen wir hinkommen. Wir brauchen einen Durchbruch von dieser Freiheit, von dieser Bindung, dieser Menschenfurcht und dieses so immer mit angezogener Handbremse. Jetzt ist die Zeit, die Handbremse endlich mal dahin zu tun, wo sie hingehört. Runter und dann Vollgas geben und richtig mal in diese Dimension des Geistes rein. Gott will eine Dimension von Weissagung, von prophetischer Musikdienst mit Prophetie für das Land, für diese Stadt und so weiter freisetzen. Und dazu müssen wir beginnen mit den kleinen demütigen, bescheidenen Anfängen, die wir jetzt haben. Und wir bringen das und sagen, Gott, wie die Jünger, die kommen mit diesen Krümeln. Kleine Krümel, Jesus hat da 5 Brote und bricht die. Wie viel kriegt da jeder, wenn da 12 Jünger Schlange stehen und er hat 5 Brote? Kleine Krümelchen und dann stehen da 50 Leute und dann sollte mit den Krümeln zu diesen 50 Leuten gehen. Was meinst du, wie die sich vorgekommen sind? Mit ein paar Krümeln in der Hand gehen die auf 50 Leute zu. Und so ist, wenn du beginnst zu weissagen. Du hast nichts und alles in deinem Verstand sagt, mach es ja nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das kann doch niemals irgendwas bedeuten. Wer soll davon satt werden? Aber es sind nicht unsere Worte. Es ist die Salbung des Heiligen Geistes, die etwas bewirkt. Und wir müssen endlich verstehen, wir müssen da ein gewisses hellenistisches Erbe abschütteln. Das Wort Gottes ist nicht eine Sache für den Verstand. Es ist etwas aus dem Geist in den Geist von Menschen. Und ein kleines Wort kann einfach so viel bewirken. Weil es die Kraft des Wortes ist und nicht irgendwie, was der Inhalt ist, nicht die Menge der Information. Ja? Sondern es ist die Kraft, die Salbung, die da drauf ist. Ja? Und wir gehen einfach und wir sagen, komm, Heiliger Geist, die Salbung ist da und jetzt, wo willst du mich hinhaben? Und wir gehen einfach da hinein. Und dann geht es und dann geschehen wunderbare Dinge. Halleluja. Halleluja. Er ist in uns, der alles hat, was die Leute brauchen. Der ist in uns. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Halleluja. Neulich war ich in einer Versammlung und da war eine Frau. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, ich sollte für sie beten. Ich wusste nichts von ihr, außer dass sie eine lang gediente Missionarin war in einem Land in Afrika und jetzt wieder zurück war und irgendwie ausgebrannt war und irgendwie neu jetzt auftanken wollte. Und ich spürte einfach, wie so die Liebe Gottes floss in mir zu dieser Person. Und ich ging hin und ich habe für sie gebetet und ich wusste nicht, was sie beten sollte. Und dann habe ich einfach erstmal sie gesegnet und habe in Sprachen gebetet. Und dann habe ich noch ein paar allgemeine Dinge gebetet, die hätte jeder von euch beten können, jeder. Es war nichts Spezielles. Hinterher kommt sie zu mir. Sie war happy bis sonst wohin. Sie war total berührt und glücklich. Und sie sagte, sag mal, kannst du Swahili? Ich sage, natürlich nicht. Oh, sagt sie, und sie war noch glücklicher als vorher. Sagt sie, als du in Sprachen gebetet hast, der Geist Gottes durch dich hat zu mir in Swahili gesprochen. Sie war, ist dort gewesen viele, viele Jahre. Sie kann die Sprache. Ich sage, was hat er gesagt? Ganz liebevollen Anteil nehmen. Der Geist Gottes sagt, wie geht es dir? Und das war für sie so ein Zeichen. Gott hat sie lieb, Gott kümmert sich um ihre Situation und er will ihr nahe sein, er will sie aufbauen. Ich wusste nichts davon, aber ich sagte, komm, Heiliger Geist, machen wir es. Wollen wir doch solche Schritte gehen und mutig sein? Ja, lieber wir gehen einen Schritt, ja, weil wir spüren irgendwie im Geist, oh, jetzt soll ich für diese Person beten. Und dann laufen wir hin und wir fangen an zu beten und dann fällt uns nichts ein und sagen wir Amen, setzen wir uns wieder hin. Na gut, und? Aber du kriegst 100 Punkte für den Mut anzufangen im Himmel. Das ist besser, als da zu sitzen und zu kritisieren und zu gaffen und zu sagen, was macht denn der jetzt? Warum geht denn der jetzt dahin? Denkt der, der ist was Besonderes? Zu kritisieren und das alles zu verachten, das kann jeder. Dazu braucht man nicht zu üben. Aber rauszugehen aus seiner Reihe, rauszugehen aus dem Durchschnitt und sagen, ich glaube, dass Gott wirklich in mir ist. Ich glaube, dass er mich gebrauchen will. Und ich gehe jetzt nach vorne im Glauben. Und lieber bin ich ein herrlicher, glorreicher Versager mit Jesus. Aber ich kriege Punkte fürs Anfangen. Ja? Das sind schon mal Pluspunkte nur fürs Anfangen. Halleluja. So beginnt es. Es beginnt, indem wir gehen, indem wir anfangen zu geben, was wir haben. Und dann vervielfältigt sich das. Und die Salbung ist allemal da in eurer normale, was ist heute, Mittwochversammlung und noch viel mehr am Sonntag. Die Salbung ist da, da sollte ein stärker prophetischer Geist kommen, aber es klemmt. Bei einigen steht was auf der Leitung. Menschenfurcht, was denken denn jetzt die? Und da halten wir zurück und Gott sagt, halte nicht zurück, halte nicht zurück. Gott will etwas Prophetisches wirken hier in eurer Mitte. Und es wird hier geweissagt werden über Nationen. Hier wird geweissagt werden über Nationen. Erst schickt ihr das Wort hin und dann lauft ihr hinterher und seht, was das Wort in diesen Nationen tut. So wird es sein. Aber erst das Wort. Wir senden das Wort Gottes und das Wort Gottes schafft Durchbrüche. Halleluja. So, das wollte ich einfach nur so zur Ermutigung vorneweg sagen. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr gekommen seid. Einige waren gestern schon da. Wir haben gestern Apostelgeschichte 9 begonnen. Und da war ein ganz wichtiger Aspekt noch, den ich spüre, den Gott jetzt betonen möchte. Den haben wir gestern nicht mehr geschafft, aber das werden wir dann heute jetzt tun. Lass uns noch einmal zu Kapitel 9 gehen. Und ich lese noch mal einige Abschnitte. Ab Vers 13 ein Wort des Herrn zu diesem Jünger Hananias, den wir uns gestern ein bisschen angeschaut haben, und ein Wort bezüglich Saulus. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Den Namen zu tragen. Das war die Berufung, die Saulus hatte. Und du bist auch ein auserwähltes Werkzeug. Du sollst auch diesen Namen tragen, denn du bist ein Christ. Und du bist genannt nach Christus. Du heißt Christ, weil da einer ist, der dich erlöst hat. Und er ist der Gesalbte, er ist der Christus. Und du trägst seinen Namen. Und du sollst diesen Namen wertschätzen. Du sollst beginnen, für diesen Namen zu leben. Wie ich das letzte Mal, als wir hier zusammen waren im Mai, oder wann war das? Über David? August. Dort habe ich einiges darüber gesagt, über das, was wir hineinlegen können von unserem Leben, von unserer Kraft, von unserer Zeit, über diesen Namen. Übrigens eine gute Nachricht für die Bibelschüler, dieses Konzept, was ich damals versprochen habe, es ist endlich angekommen und ihr könnt es bei eurem Pastor kostenlos beziehen. Das ist das Konzept von David mit allen Schriftstellen und diese Serie, die ich da gehalten habe. Das war die Berufung von Saulus, den Namen des Herrn zu tragen. Und das ist auch unsere Berufung. Der Name des Herrn muss getragen werden. Nicht unser Bibelwissen, nicht unsere Cleverheit oder unsere Fähigkeiten oder irgendetwas. Auch nicht, wenn wir woanders hingehen, unsere Kultur, ja, und unsere westliche Lebensart oder irgendetwas, was wir bringen sollen, ist der Name des Herrn. Der Name des Herrn, der rettet, der macht frei und der erneuert und der ist einfach eine Waffe des Lichtes gegen all diese Bollwerke der Finsternis. Der Name des Herrn, der soll getragen werden. Das ist auf dem Herzen Gottes, dass sein Name bekannt wird. Über all den Völkern, all den Nationen. Es gibt über 1700 völlig unerreichte Nationen, wo es keine Gemeinde gibt, keine christliche Literatur in ihrer Sprache, wo es kein christliches Zeugnis gibt. Über 1700. Manche klein, die nur ein paar hundert oder paar tausend Leute umfassen, aber manche Volksgruppen große mit Millionen und Millionen von Angehörigen dieser Volksgruppe. Und Jesus hat gesagt, das Evangelium soll bis an die Enden der Erde gehen. Er hat gesagt, dass das gepredigt werden soll, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Und das ist unsere Aufgabe. Jede einzelne Gemeinde hat die Aufgabe, daran mitzuarbeiten. Das Evangelium soll zu den Nationen kommen. Und sitzt hier keiner in Ara und sagt, was haben wir mit dem Evangelium in der Mongolei oder in Tadschikistan oder Usbekistan oder im Iran oder irgendetwas zu tun. Wir haben etwas damit zu tun, weil Jesus gesagt hat, wir sollen einfach die Wiederkunft des Herrn beschleunigen. Das ist unsere Aufgabe. Wenn das auf unserem Herzen ist, Gott wird auch hier Gemeindewachstum schenken, Gott wird hier Durchbrüche schenken. Gott wird das wirken, aber wir brauchen, oder sagen wir es so, Gott sehnt sich danach, Söhne und Töchter zu haben, die heranwachsen und die ein bisschen über den Tellerrand schauen und die sagen, Gottes Vision soll meine Vision werden. Gott sieht die Völker, Gott sieht die Erde, Gott sieht die ganze Welt. Und wir können da hineinwachsen, dass wir Anteil nehmen und dass wir unseren Platz einnehmen. Natürlich können wir nicht alles tun, aber wir können weitaus anderes tun und mehr tun im Heiligen Geist, als wir das heute tun können. Im Heiligen Geist sind wir effektiv. Ja, wenn wir fließen mit dem Heiligen Geist, es kann sein, wir sind in der Anbetung und auf einmal Gott legt eine Last auf. Ja, und wir fangen an zu singen und wir singen den Namen Jesu über irgendeinen fernen Stamm. Und das öffnet die Tür, dass dieser Stamm, diese Volksgruppe sich öffnet, dass Missionare freigesetzt werden, dahin zu gehen und dass ein Durchbruch des Evangeliums kommt. Gott kann im Geist Dinge tun. Ich war einmal in einer Zeit der Anbetung, das ist gewesen 89, als all die Länder anfingen, erst DDR und dann die anderen, sich zu öffnen und der Kommunismus abgeschüttelt wurde. Und dann fragten sich alle, ja, was ist jetzt mit Albanien? Und es sah so aus, das bleibt fest in stalinistischer Hand. Und wir hatten eine Gebetszeit und wir haben gesagt, nein, wir beten für Albanien. Und dann in der Gemeinde, wir hatten eine Lobpreiszeit und mitten im Lobpreis, ich hörte ganz deutlich, wie vorne in der zweiten Reihe, ich stand vorne und ich hörte mit einer ganz klaren Stimme jemanden so singenderweise sprechen oder sprechenderweise singen. Das war nicht richtig ein Gesang. Aber es war immer so, Albanien, 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 Albanien. Als die Anbetungszeit zu Ende war, ich sage, wer hat da immer Albanien gesagt? Niemand war da, niemand. Und ich glaube, dass ein Engel mitgemacht hat und er wollte sagen, hey, vergesst nicht Albanien, bleibt dran, es kommt, die Siegesfahne wird schon geschwungen über diesem Land. So können wir im Geist, wir müssen lernen, im Geist Dinge zu tun. Zu viele Leute versuchen mit Organisation, mit Geld, mit Manpower, mit irgendwelchen weltlichen Bulldozern irgendwas zu erreichen. Nein, Gottes Art ist ganz anders. Gottes Gott ist ganz anders. Wir singen ein kleines Lied im Geist und irgendein dämonischer Engelfürst über ein Land kriegt zu viel und bricht zusammen. Das ist Gottes Methode. So funktioniert es im Geist, nicht durch Herr oder Kraft. Ja? Und wir brauchen diese Vision. Der Heilige Geist will von uns aus hier, wie heißt es im Psalm 110, das Zepter der Macht von Zion. Es wird von Zion aus ausgestreckt. Im Lobpreis, dann schwingen wir das Zepter der Macht Gottes. Halleluja, das wird so spannend. Das wird so spannend. Jedes Mal ist es wieder anders, weil Gott immer etwas Neues hat. Einmal gibt Gott uns eine Last hierfür, einmal dafür, einmal für eine bestimmte Gruppe in eurem Land, in eurer Stadt, dann für dieses, für jenes. Und wir verbinden dann diesen befreienden Lobpreis, wo wir proklamieren, wo wir weissagen, wo wir den Namen des Herrn erheben, verbinden wir mit Anbetung. Und wir sind hier und trotzdem sind wir überall unterwegs und wir schaffen Durchbrüche. Lass uns ein Verständnis bekommen, wie der Geist arbeiten will. Er will ganz anders arbeiten, als wir menschlicherweise uns das so vorstellen. Darum sind wir so müde und so passiv. Ja, die große Welt, wie sollen wir sie erreichen? Nein. Gott kann auf jemanden hier kommen, du kommst nach vorne und sagst, ich singe jetzt ein Lied der Freiheit für irgendein Takatuka-Land und du singst und du tanzt im Heiligen Geist und Festungen fallen.
Aber dazu müssen wir frei sein und den Mut haben, uns eine Blöße zu geben. Und dazu müssen wir einfach im Heiligen Geist fließen. Ich liebe Jesus mehr als die Angst. Meine Geschwister könnten denken, bei mir ist ein Rad ab. Halleluja. Da müssen wir hinkommen. Habt ihr ein Verlangen danach? Dann wird es so spannend. Und ich kenne Gemeinden, die in das hineingehen. Und das ist so wunderbar. Das ist so spannend. Du möchtest gar nicht nach Hause gehen. Es ist so herrlich. Das ist, was Gott vorhat, dass wir im Geist tätig werden und dass wir den Namen des Herrn wirklich tragen zu den Nationen. Halleluja, Halleluja, oh Halleluja. Und Saulus war ein auserwähltes Werkzeug und genauso auch wir. Wir sind auserwählt, Halleluja. Und dann kommt der nächste Punkt, den ich gestern nicht mehr begonnen habe, auf den ich heute halt hier eingehen will. Und Jesus sagt hier, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und wenn wir das Evangelium nicht richtig verstehen, wenn wir die Bibel nicht richtig verstehen, wir finden das sogar grausam. Wir denken, oh, da ist ein Jesus, der möchte jetzt noch nachträglich den Saulus bestrafen für all das Böse, was er gemacht hat. Du hast dich bekehrt, okay, du kommst auch in den Himmel, aber mein Lieber, so einfach nicht. Dafür musst du noch eine Menge büßen. Nein, das ist nicht das, was Jesus meint. Ja? Das ist nicht, was er meint, sondern Saulus, du hast eine große Aufgabe, du hast eine hohe Verantwortung und du wirst etwas tun für mich, für meinen Reich. Und das bedeutet, da ist viel, viel Widerstand. Das Evangelium zu bringen heißt, sich in einen Krieg zu begeben. Da ist ein wirklicher Teufel, da sind wirkliche Dämonen und die wollen wirklich nicht, dass das Evangelium zu den Menschen geht. Sie wollen das nicht. Und mit allen möglichen Mitteln halten sie das auf. Und wenn wir durch diese Widerstände durchbrechen, sei es im Gebet oder Gebet mit Fasten oder nachts zu wachen oder indem wir auch buchstäblich hingehen und Dinge tun und so weiter. Das ist beschwerlich, da ist Mühe da, das ist Mühsal. Ja? Und lass uns wirklich das klar sehen. Gott wird uns reichlich belohnen, Gott wird uns beschenken, Gott wird uns herrliche Freude geben über Durchbrüche, die wir erreichen. Aber wollen wir nicht blauäugig sein und denken, das machen wir so irgendwie vom Schreibtisch aus oder vom Computer? Das ist ein Kampf und das kostet etwas. Die Belohnung ist gewaltig und du bekommst dort etwas, was du nirgendwo anders bekommst. Aber wir müssen uns wappnen mit diesem Sinn. Es kostet etwas, weil das ein wirklicher Kampf ist. Ja? Und wenn jemand dir erzählt hat, das Evangelium zu verkündigen und mitzuarbeiten und alles zu tun, das expandiert einfach das Reich Gottes, das sei einfach und das sei easy, dann bitte, bitte schau in die Bibel, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, ja. Und zu viele verwechseln irgendwie die westliche, bequemliche Welt mit dem Evangelium. Und wir brauchen eine klare Sicht, dass das Evangelium, es ist so reich, es ist so herrlich, aber es kostet etwas. Und ich spüre einfach, wie Gott die westliche Welt wirklich aus ihren Träumen und ihren Illusionen aufwecken will und wie wir verstehen müssen, 3/4 der Menschheit lebt total anders als wir und dort ein Christ zu sein bedeutet etwas total anderes als hier. Und darum, weil die Menschen dort wissen, zu was sie sich bekehren und was das für sie bedeutet, deswegen ist dort eine Radikalität da, deswegen sind dort Zeichen im Wunder, deswegen ist Gott dort in einer Art und Weise, wie er hier auch gerne möchte, aber wie er nicht kann, weil wir noch zu sehr irgendwie unter einem materialistischen westlichen Geist irgendwie sind, wo wir Bequemlichkeit und Individualismus verwechseln mit der Erlösung durch das Kreuz Jesu. Und wir brauchen einen Durchbruch. Wir brauchen einen Durchbruch, ein Verständnis. Verständnis, dass es wirklich schwer ist, dass es wirklich mühsam ist. Ja, das ist, was die Bibel uns sagt und das sehen wir, wenn wir die Apostelgeschichte studieren, wenn wir Paulus studieren. Und Jesus ist so ehrlich, er sagt ihm das im Voraus. Er hätte doch befürchten müssen, dass Ananias das dem Saulus ausplaudert. Oder? Hätte doch denken können, hoch, wenn der weiß, dass er jetzt zu leiden hat. Dann sagt er, nee, da bleibe ich bei meinen Pharisäerkumpels, solange ich bin wie die, machen die mir nichts. Das ist wirklich so, so sind die. Solange du bist wie sie, bist du in ihrem Club hochwillkommen. Nur wenn du aussteigst und sagst, jetzt will ich es wirklich wissen. Dann auf einmal spürst du, wie unecht das alles war. Und Jesus sagt es von vornherein. Und wir sehen es auch an anderen Aussagen im Worte Gottes. Ihr Verständnis, was es bedeutet, Christ zu sein, war vollkommen anders als heute. Heute haben wir nur, ich habe es gestern schon gesagt, diese Betonung, komm zu Jesus, der nimmt dir deine Depressionen und der macht dich glücklich, der macht dich reich. Wenn du einen Kleinwagen hast, kriegst du sogar einen Mittelwagen, Mittelklassewagen. Und er segnet dich in allerlei Hinsicht und es wird einfach wunderbar. Aber das ist nicht das Evangelium der Bibel. Ich glaube an finanzielle Versorgung. Ich glaube, dass Gott Wunder tut in den Nöten, die wir haben. Aber ich glaube nicht, dass wir gerufen sind, jeden Luxus und jeden Schnickschnack dieser Welt zu haben. Ich glaube das nicht. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Lassen wir doch wirklich dem Heiligen Geist Gelegenheit, wenn wir durch das Wort Gottes gehen, dass wir unsere ganzen Grundvoraussetzungen, unsere Vorstellungen über Leben und über Christsein noch einmal ganz neu überprüfen. Ich glaube, wir werden überrascht sein, festzustellen, wie vieles von was wir dachten wäre gediegenes biblisches Wissen, einfach nur Prägung unserer Kultur ist. Glaub mir das. Glaub mir das. Es ist wirklich so. Und wir brauchen Durchbruch. Und der Heilige Geist will das Wort scharf machen, dass all diese Dinge erschüttert werden und rausfallen, durch einfach die Roste fallen. Und ich möchte jetzt sehr stark mich konzentrieren auf einen zweiten Grund, den ich auch sehe im Worte Gottes, der so vernachlässigt ist und der unserem Denken so wenig vorkommt, warum Jesus sagt, er muss leiden, er wird leiden müssen um meines Namens willen. Und das hat zu tun mit, oder es wird uns dargestellt anhand dem Beispiel von Saulus. Schauen wir uns an, wie sein Werdegang war. Nehmen wir die nächsten Verse einfach mal. Also Ananias dient ihm, er wird erfüllt vom Heiligen Geist, er wird wieder sehend. Ja, und lässt sich taufen, wunderbar, stark, alles klar. Und dann Vers 19, und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Das klingt ja gut, ne? Wenn er schwach war, jetzt kommt er wieder zur Kraft, ist doch gut. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Jeder Pastor würde sagen, Halleluja, endlich mal ein vorbildlicher Neubekehrter hat sich bekehrt und gleich geht er ran an die Sache und er verkündigt das Wort Gottes. Ja, lass uns weiterschauen. Wie bewertet der Heilige Geist das? Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führe? Also erstmal sie erstaunen. Ja, einer, der total auf der anderen Seite war, ist umgedreht. Na gut, bis dahin. 22. Saulus aber erstarkte noch mehr. Hier heißt es in Klammern im Wort, und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung. Hallo, hier müssen wir aber mal aufpassen. Ist unsere Aufgabe hinzugehen, Menschen in Verwirrung zu bringen? Ist das unsere Aufgabe? Ich glaube nicht. Indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Er argumentierte, er benutzte seine eigene alte Kraft. Er war ausgebildeter Rhetoriker. Er konnte wunderbar lehren und analysieren und Dinge auseinandernehmen. Und er benutzt hier die alte Kraft, um das neue Leben voranzutreiben. Und das kann niemals funktionieren. Die alte Kraft deiner Persönlichkeit, deiner Intelligenz und deines Wissens und deiner Fähigkeiten ist nicht das, was Gott salben wird. Er bewies, dass dieser der Christus ist. Und dann haben sich Massen bekehrt? Nein, als viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus der Anschlag bekannt. Und sie bewachten auch die Tore, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. So, dann war er entkommen. Wunderbar. Aber er hat nicht verstanden, was Gott ihm hier sagen wollte. Lass uns da einmal dann Vers 28 weiterlesen. Er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem, das waren die anderen Christen und Apostel dort in der Stadt, und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten. Er stritt mit ihnen. Die Bibel sagt, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Wenn Menschen sagen, ich will nichts wissen von dem Evangelium, du hast nicht die Aufgabe, sie platt zu reden. Du hast nicht die Aufgabe, wie eine Dampfwalze über sie wegzufahren. Er stritt mit ihnen. Er war so voller Eifer. Das hat er gelernt, zu streiten, zu argumentieren, Leute in Grund und Boden zu reden. Das konnte er. Und wiederum finden wir nicht, und es war gewaltige Frucht da in seinem Ministry. Sie trachteten, ihn umzubringen. Als aber die Brüder es erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn nach Tarsus. Und jetzt hör mal, wie der Heilige Geist die ganze Geschichte bewertet. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Der den Frieden gestört hat, war weg und jetzt war wieder Frieden da. Und wurde erbaut, das heißt, als er weg war, dann wurde die Gemeinde wieder gebaut. Und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost oder den Beistand, die Hilfe des Heiligen Geistes. Siehst du was hier? Dieser Mann war gerufen. Dieser Mann hatte einen Auftrag vom Herrn. Dieser Mann wusste, wofür es jetzt gilt zu kämpfen, aber er benutzte seine eigene Kraft. Und die hat nur Unfrieden bewirkt, die hat nur Streit bewirkt, die hat nur Verwirrung bewirkt. Streit, Unfrieden, Verwirrung, Durcheinander. Das war das Resultat dieser ersten Versuche seines Dienstes. Und ein ganz wichtiger Grund, warum der Herr sagt, er wird leiden müssen um meines Namens, ist, er wird durch Prozesse gehen müssen der Beschneidung. Er muss lernen, nicht mehr auf eigene Kraft zu vertrauen. Er muss lernen, mir Raum zu geben. Er muss lernen, abzunehmen. Er muss lernen, zur Seite zu treten und mir Raum zu geben. Und das lernen wir nicht in einer Bibelschule. Das lernen wir nicht in einer Bibelstunde. Das lernen wir nicht durch eine Predigt, sondern das lernen wir durch sehr, sehr schwierige, schmerzhafte Lektionen des Lebens. Und das, was für Saulus gilt, gilt genauso auch für uns. Wenn wir beten, Gott, ich will für dich da sein. Gebrauche mich. Lass mein Leben zählen für dich. Gott hat dieses Gebet gehört. Und danach hast du dich in eine Schule eingeschrieben. Und danach beginnen Prozesse, die du nicht verstehen kannst am Anfang. Und du fühlst dich manchmal wie, als wenn du auf einem Mühlstein liegst und ein anderer Mühlstein liegt auf dir drauf. Und die mahlen gnadenlos. Und du sagst, Herr, was ist los? Ich wollte dir doch dienen. Jetzt habe ich ein Problem nach dem anderen. Und ich falle von einer Geschichte in das nächste Loch. Und so viel Widerstand, so viel Probleme. Du bist in der Mühle Gottes. Halleluja. Nicht, weil Gott dich bestrafen will. Nicht, weil du etwas falsch gemacht hast. Sondern das Einzige, was du falsch gemacht hast, du hast gesagt, Gott, was immer es kostet, gebrauche mich. Das war dein Fehler. Das hast du gebetet. Gott, gebrauche mich, was immer das bedeutet. Und Gott ist im Himmel und sagt, ich werde dir nicht verraten, was du da gerade betest. Ich werde dir nicht verraten, was das beinhaltet, was du da betest. Weil wenn er uns das zeigen würde, wir würden das gar nicht verstehen. Gott muss uns losschneiden, die Beschneidung am Herzen, die Beschneidung von unserer eigenen Kraft, die Beschneidung von all diesen eigenen Dingen, von unserem Wissen, von unseren Fähigkeiten, von unseren Möglichkeiten. Und Gottes Ziel ist, an einen Punkt uns zu führen. Und das ist eigentlich nur mein einziges Thema heute Abend, dass wir das verstehen, an einen einzigen Punkt. Und Paulus nennt diesen Punkt Schwachheit. Wir könnten das auch übersetzen mit Hilflosigkeit.
Und wenn du das verstehst, Gott will dich an einen Punkt der Hilflosigkeit führen. Nicht, weil er gegen dich ist, nicht, weil er mit dir böse ist, nicht, weil du etwas falsch gemacht hast, sondern weil er dich gebrauchen will. Und darum muss er dich beschneiden und darum sollst du an einen Ort kommen, der nicht so angenehm ist. Und das ist ein Platz der Hilflosigkeit. Und Paulus erklärt dort im Korintherbrief, wir können das einmal aufschlagen, 2. Korinther Kapitel 11. Er spricht dort von den Merkmalen und von dem Geheimnis seines Dienstes. Und das ist nicht nur das Geheimnis eines apostolischen Dienstes, das Geheimnis eines jeden Dienstes. Und wir haben zu viel Eigenes, zu viel natürliche Fähigkeiten in der Gemeinde und darum so wenig Salbung. Und die Salbung kommt niemals zu den menschlichen Dingen dazu, sondern erst muss das Menschliche abgetan werden und dann wird die Salbung kommen. Das ist der Weg Gottes und der ist für unseren Verstand nicht erklärbar. Und ich sehe so viele Pastoren, die fallen in diese Falle hinein. Da wird irgendjemand gesucht für eine Arbeit. Oh, wie wunderbar, da ist ein Bruder gerade bekehrt, aber der hat genau die Qualifikationen von seiner beruflichen Erfahrung her. Der passt jetzt genau in diese Sache. Nein, er passt überhaupt nicht hinein. Weil er nicht zerbrochen ist, weil er nicht am Ende von sich selbst ist, sondern weil er voller Selbstvertrauen ist. Und er kommt in die Gemeinde, krempelt die Ärmel hoch und sagt, ich werde es schon mal zeigen. Und dann siehe da, wo er draußen im Beruf erfolgreich ist, er tut dieselbe Sache, vielleicht Finanzen, vielleicht Technik oder irgendwelche anderen Dinge. Er tut dieselben Sachen in der Gemeinde und auf einmal geht ein Ding nach dem anderen schief. Man kann viel Geld dabei verlieren. Viel Geld. Und wir müssen das verstehen, Gott will dort einfach etwas ganz, ganz anderes. Und Paulus spricht hier von diesem Geheimnis. Lass mich einfach lesen und dann werde ich das ein bisschen weiter erklären. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 23, die anderen, also da sind verkehrte Apostel, die sind Angeber und tun irgendwie wunderbar stark und sie rühmen sich und Paulus muss jetzt seinen Aposteldienst verteidigen ihnen gegenüber. Sie sind Diener Christi, ich rede unsinnig, ich über die Maßen. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahr. Das sind hier die Kriterien seines Dienstes. Mit anderen Worten, ja, die hatten einen geistlichen Leiter, der war vorbestraft. Viele Male im Gefängnis, ein geistlicher Leiter war im Gefängnis. Hey, wir müssen irgendwie da umdenken. Natürlich hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen, aber das ist in unserer Welt nicht wichtig, ob man sich etwas zu Schulden kommen lassen. Gerüchte reichen schon, jemanden fertig zu machen. Gerüchte reichen, jemanden zum Rücktritt zu bringen. Du siehst das in der Politik. Nur ein bisschen Skandale und der tritt zurück. Es war überhaupt nichts dabei. Ja? Wenn einer vorbestraft ist, meine Güte, dann zählt nicht mehr, für was war das und war das zu Recht oder zu Unrecht. Es zählt nur, der ist vorbestraft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einbekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Ist das der starke Glaubensheld, der alles im Griff hat, der jede Gefahr mit geistlichen Radaraugen von Weitem erkennt und mit geistlicher Kriegsführung eliminiert und sich den Weg freischießt wie so ein geistlicher Rambo? Da kommt der große Apostel. Ach, da hinten ist der Teufel. Bum, 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 bum. Nein, überhaupt nicht. Er ist kein Rambo, er ist ein Schwächling. Hat er nicht den Herrn gehört? War er nicht gut aufgebetet, als er auf das falsche Schiff gestiegen ist? Hätte der Herr nicht ihm sagen können, du pass auf, dieses Schiff habe ich nicht für dich vorgesehen, das geht nämlich unter, warte auf die nächste. War er da nicht im Geist? Oder warum hat Gott ihm nicht gesagt, du... Du kannst hier beten für gute Reise, aber ich sage dir eins, das Schiff geht unter.
Warum hat Gott ihn nicht gewarnt? Er fiel unter Räuber. Warum hat Gott nicht gesagt, nimm nicht diesen Weg durch den Wald, da warten die Räuber, ja? Schiller, im Wald, da sind die Räuber, ja? Sondern nimm den anderen Weg. Nimm den anderen Weg. Da hast du sicheres Geleit und da ist alles in Ordnung. Da wirst du den Schutz meiner Engel haben. Das klingt doch wie ein Katastrophenbericht. Wir sagen ja, hey, Paulus, hast du nicht gelesen, der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten? Und der Herr beschützt uns. Oft in Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen, oft in Hunger. Hunger und Durst. Hey Paulus, du hast noch nicht gehört, mein Gott wird allen Mangel ausfüllen, das hast du noch nicht gehört. Oder du hast es selber nicht irgendwie genügend für dich beansprucht. Ja? Wir können gut reden, ja, aus einem theoretischen geistlichen Elfenbeinturm heraus. Aber wenn wir sagen, Gott, was immer es kostet, gebrauche mich. Wir werden auch erleben, dass Dinge passieren, die passen nicht mehr mit unserer Theologie zusammen. Dinge passieren und auf einmal irgendwie gibt alles unter uns nach und nichts hält mehr in unserem Leben und wir fallen irgendwo hin und wir wissen nicht, was da passiert. Ich sage dir, das ist die Realität. Nicht, weil Gott mit uns böse ist, sondern weil Gott etwas vorhat. Er will, dass wir auf nichts mehr unser Vertrauen setzen, außer auf ihn. Am Anfang von 2. Korinther, er sagt, wir waren in solche Todesgefahr, dass wir schon in uns die Gewissheit hatten, dass wir sterben würden. Und dann sagt er, warum hat Gott das zugelassen? Damit wir von ihm dann getröstet werden und mit diesem Trost andere trösten können. Er hat nicht eine Lektion über Trost in der Bibelschule gelernt und dann wusste er die 5 Prinzipien über Trost, sondern er war in großer Not und hat den Trost Gottes erlebt. Und Gott sagt so, und jetzt geh und tröste die anderen. Kapierst du was? Das sind nicht Dinge, die man am Schreibtisch erledigen kann, so akademisch mit einem gespitzten Bleistift. Sondern da geht es durch Blut, Schweiß und Tränen. Und das ist eine Sache, die ist nicht immer angenehm und die ist nicht immer leicht. Und Gott hat nie gesagt, alle Wege, die ich dich führe, werden für dich immer sonnenklar sein. Du wirst viele Dinge erleben, du sagst, Herr, ich verstehe nichts mehr. Und der Herr kommt nicht, ach, du verstehst nicht mehr, komm, ich erkläre dir sofort. Nein, du wirst Wege gehen, die du nicht verstehst. Wenn ich wandere durchs finstere Tal, durchs dunkle Tal der Todesschatten, das ist, wo wir manchmal durch müssen. Und wir müssen verstehen, den Unterschied zwischen wir kommen in Probleme durch unsere eigene Sünde, das gibt es auch, und wir sind in der Mühle Gottes, weil er uns noch mehr beschneiden will, weil er uns noch mehr reinigen will, weil er noch mehr uns lehren will, unser ganzes Vertrauen wirklich auf ihn zu setzen. In Hunger, Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigens noch, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich auch der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Das sind die Zeichen seiner Schwachheit und das ist der Beweis eines echten Dienstes. Vor kurzem hörte ich eine Kassette und er sprach dort über echte und falsche Apostel und sagte, es ist ganz einfach, wenn du einen Apostel triffst, sag ihm, zeig mir deine Narben. Ein anderer Mann Gottes sagte, trau keinem, der nicht hinkt. Ja, das lernst du nicht in der Bibelschule, aber das ist das Leben, das ist die Realität. Wie ist es mit Jakob gewesen? Er wollte den Segen Gottes haben, aber er war ein Schlitzohr. Er hat manipuliert, er hat geschoben, geschubst, betrogen und sich durchlaviert und mit eigener Schlauheit und Tücke irgendwie sich Bahn machen wollen. Aber Gott hat gefallen, dass er den Segen haben wollte. Und er war so entschieden, er hat gerungen mit dem Engel, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und wenn wir so beten, Gott wird immer hören, aber Gott ist nicht dumm. Gott sagt, wenn du Schlitzohr, die Salbung bekommst, du wirst alles niedermachen, du wirst alle Gemeinden auseinanderrupfen und du wirst nur Scherben hinterlassen. Du kriegst die Salbung, aber ich nehme dir die Schlitzohrigkeit. So was passierte? Er rang mit dem Engel und dann, der Engel schlug ihn auf die Seite. Und das bedeutete, er hinkte. Und das war besonders brisant, weil da kam sein Bruder und der war gar nicht gut auf ihn zu sprechen. Das heißt, da war die Entscheidung, ja, ich bekomme jetzt, was ich haben will, den Segen Gottes, die Salbung, die Kraft in meine Berufung hineinzukommen, um für Gott ein Segen zu sein. Aber die Fähigkeit, mich selber zu schützen, muss ich dafür aufgeben. Er war von der Gnade Gottes abhängig. Da konnte er jetzt nicht mehr irgendwie noch tricksen und schwatzen und Listen anwenden. Wenn Gott ihn jetzt nicht beschützen würde als Hinkebein, hat er keine Chance gehabt vor seinem Bruder. Und er war mächtig zornig. Aber jetzt war nur noch, er hatte die Salbung, aber keinen Schutz mehr. Und so viele Male, wir haben den Schutz, aber nicht die Salbung. Wir haben Schutz. Wir haben vorgesorgt, wir haben uns ein Leben aufgebaut für alle Fälle. Wir kennen einen guten Anwalt, wir haben einen super Zahnarzt und wir kennen einen guten Mechaniker, wir kennen einen guten Computerreparateur. Wir haben für alles vorgesorgt und überall lassen wir unsere Kontakte schön warm laufen, damit für den Fall der Fälle wir immer vorgesorgt haben. Haben eine prima Lebensversicherung, Aussichten auf eine tolle Rente. Alles ist wunderbar irgendwie fertig. Kann gar nichts passieren. Ja, darum passiert auch nichts. Darum passiert auch nichts. Und wenn der Schutz, die Kraft Gottes mit uns sein soll, dann bedeutet das, das wird ein Austausch sein. Wir lassen unsere Sachen und Gott gibt uns seine Sachen. Und Jakob wurde die Hüfte verrenkt. Und er hinkte und er war angewiesen auf den Schutz Gottes und war hilflos. Und das war der Preis für die Salbung. Und das müssen wir verstehen, für jeden wirklichen Dienst. Und ich rede gar nicht von vollzeitlich oder irgendwie sowas, das halte ich sowieso für Unsinn. Ich rede davon, wir wollen auf jeden Fall einfach ein Leben führen, das Frucht bringt für Jesus. Für jedes solches Gebet wird dieser Prozess kommen der Beschneidung. Für jedes. Es gibt da keine Ausnahme. Weil wir eben jahrzehntelang gelernt haben, uns selber zu vertrauen, uns selber zu schützen. Und Gott will, dass wir uns in seine Hand geben. Sei radikal, sag, ich will den Segen, aber mach dich gefasst, du kommst in die Mühle. Du kommst in diesen Prozess hinein, wo fein gemahlen wird, wo das alles kleingerieben wird, was da an eigener Kraft da ist. Und das nennt man Schwachheit, das nennt man Hilflosigkeit. Und Paulus spricht von den Zeichen seiner Schwachheit. Der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Und jetzt hör, und da ist der Zusammenhang zu Kapitel 9. Auf einmal, du denkst, er hat das Thema gewechselt, ja, berichtet hier eine konkrete Situation. In Damaskus bewachte der Statthalter des König Aretas die Stadt der Damaszener, um mich gefangen zu nehmen. Und durch ein Fenster wurde ich in einem Korb durch die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Warum erzählt er das hier? Warum auf einmal dieses Ding? Weil das für ihn die erste markante Erfahrung von Schwachheit war. Der starke Prediger, der mit allen streiten konnte, der alle unter den Tisch reden konnte, der alle Argumente hatte, der immer überlegen war. Auf einmal war er auf der Flucht. Und wie ein Verbrecher, wie ein Flüchtling, völlig auf die Hilfe anderer angewiesen, wird er am Korb heruntergelassen, wie ein Stückchen Ware. Wird er heruntergelassen. Und ich glaube, das war, wo er den ersten Schlag bekommen hat, auf die Hüfte. Wo Gott ihm gezeigt hat, nicht du hast hier alles im Griff. Ich bin dein Gott und ich schütze dich und ich zeige dir, wenn ich nicht mitmache, bist du erledigt. Und das ist Glaube. Wenn Gott nicht seinen Teil tut, wir sind erledigt. Das ist Glaube. Das ist wirklicher Glaube. Nicht die 25 Prinzipien, die du aus irgendwelchen Büchern gelernt hast.